Wir wollen nämlich weitermachen. Und zwar nach einer kurzen Unterbrechung wollen wir uns weiter in die Urgeschichte hineinbegeben. Wir haben ja unsere Predigtreihe Expeditionen in die Urgeschichte. Wir beschäftigen uns mit den ersten 11 Kapiteln der Bibel in den nächsten Wochen. Und wir haben uns vorletztes Mal waren wir mit Taufe beschäftigt, aber vorletztes Mal haben wir uns den ersten Vers der Bibel angeschaut. 1. Mose 1,1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ein Vers eröffnet uns die Welt. Und ich denke und ich hoffe, dass ihr auch genauso fasziniert war wie ich darüber, was dieser eine Vers schon alles an Inhalten drinne hat. Was er uns auch an Grundlagen mitgeben kann über das, wie die Welt zu sehen ist, unter welchen Voraussetzungen auch vor allem die Welt zu sehen ist. Und wir wollen uns jetzt mit dem nächsten Teil beschäftigen. Und wir wollen uns hineinbegeben in die Anfänge dieser Welt, in das, was diese Welt alles ins Leben gerufen hat und was alles da mit verbunden gewesen ist. Und heute wollen wir uns mit Kapitel 1 und 2 aus 1. Mose beschäftigen. Und eine Herausforderung am Alten Testament, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, wieso viele Prediger das so ein bisschen auch davor zurückschrecken. Und dann schlagen sie so die ersten Seiten auf und dann blättern sie gleich weiter zum Neuen Testament. Weil das Alte Testament eben nicht so schöne kleine Portionen beinhaltet, die man schön auslegen kann, sondern da muss man ganze Textblöcke anschauen, die eben wie hier zum Beispiel über 2 Kapitel gehen, weil die alle miteinander zusammenhängen. Weil es eine große Geschichte ist, die dort erzählt wird. Geschichte hinter Geschichte. Und deshalb wird es nicht möglich sein, dass ich jetzt den ganzen Text durchlese, weil das wird eine Zeit in Anspruch nehmen, die dann von der Predigt auch irgendwo auch fehlt. Sondern beim Alten Testament versuche ich es dann immer eine Zusammenfassung zu geben. Kurz einen Überblick zu geben über das, was geschieht dort in diesem Abschnitt, den wir uns anschauen wollen. Und nach der Zusammenfassung möchte ich so einzelne Gedanken rausgreifen, die für uns von Bedeutung sind, die in diesen Abschnitten zu finden sind. Und ich hoffe, dass es euch ermutigt und dass es euch Freude macht, dass ihr euch selbst zu Hause nochmal den Text anschaut und das alles für euch durchlest und sagt, wow, das steckt alles wirklich da drinnen. Die ersten 2 Kapitel aus dem 1. Buch Mose beschäftigen sich mit der Erschaffung der Welt. Wie das, wo vorher nichts gewesen ist, wie das, wo alles leer gewesen ist, wo nur Gott da war, aber die Welt nicht existierte, wie das plötzlich ins Leben gerufen wird und wie Materie erschaffen wird und aus Materie dann irgendwann auch Leben erschaffen wird, in diese Materie hinein, in diese Welt hinein. Wie dieses Universum, das wir jetzt kennen und kennenlernen immer mehr, in dem wir leben, wie diese ganze Welt, die uns umgibt, zum Leben erwacht. Die Besonderheit an diesen ersten 2 Kapiteln ist, wenn man sie sich durchliest, man merkt, da ist in Kapitel 1 bis ungefähr Kapitel 2, Vers 3, ein Bericht darüber, wie die Welt erschaffen wird. Und dann liest man ab 2, Vers 4 einen Bericht darüber, wie die Welt erschaffen wird, scheinbar. Und dann hat man 2 Berichte dort. Also wenn ihr euch das durchliest, die ersten 2 Kapitel, dann merkt man, da sind 2 Berichte, die uns einen Einblick darin geben, dass die Welt erschaffen worden ist. Für manche Kritiker der Bibel ist das ein Zeichen dafür, dass da Widersprüche sind, weil die scheinbar nicht zusammenzubekommen sind, aus ihrer Sicht. Die sagen, da ist ein Bericht und der andere Bericht und da sind Reihenfolgen anders und da werden die Ereignisse anders beschrieben. Aha, die haben also nicht gewusst, welcher von den Berichten stimmt, haben sich einfach beide reingenommen und haben sich nicht um die Widersprüche gekümmert. So waren die Menschen damals halt. Waren halt alle ein bisschen doof. Das ist leider die Ansicht, die heute viele vertreten, denken, damals waren die alle doof. Die haben das nicht so gut gekonnt wie wir. Aber wenn wir uns die Berichte anschauen, wenn ihr sie euch durchlest mit einem wachen Auge und bereit seid auch euch zu fragen, was genau wird dort beschrieben, dann merken wir, dass diese Berichte kein Widerspruch sind. Auch wenn nicht alles einfach zusammenzubekommen ist, aber sie sind kein Widerspruch. Sondern wir haben einen ersten Bericht in Kapitel 1 bis Kapitel 2, Vers 3. Und da haben wir eine Gesamtschau auf die ganze Schöpfung. Alles, was erschaffen wird, in seiner Reihenfolge wird dort präsentiert. Und wir haben dann in dem zweiten Bericht, im Rest von Kapitel 2, haben wir einen Detailblick da wird ein besonderes Ereignis rausgegriffen aus dieser Erschaffung der Welt und genauer beleuchtet. Und von diesem Blick her wird die ganze Erzählung in Kapitel 2 aufgebaut. Und dann macht das auch Sinn. Und wir haben in Kapitel 1 die Gesamtschau auf die ganze Welt und wir haben in Kapitel 2 den Menschen in seinem Lebensraum, im Garten Eden. Und das wird beschrieben, wie der Mensch dort in diesen Garten hineingesetzt wird, wie dieser Garten für ihn angelegt wird als Lebensraum in einer schon erschaffenen Welt. Und dann sehen wir, dass das miteinander zusammengeht, dass das Sinn macht, wenn man bereit ist, diesen Blick auch auf diese Texte mit einzubringen. Wenn wir uns aber mit den Schöpfungsberichten beschäftigen, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, das sind keine wissenschaftlichen Beschreibungen der Weltentstehung. Das wäre eine Überforderung für die Texte. Wir haben hier keine wissenschaftliche Abhandlung darüber, wie das alles genau stattgefunden hat, wo jedes Detail erklärt wird. So haben die Menschen damals, auch wenn sie nicht doof gewesen sind, aber tatsächlich nicht gedacht. Wir haben einen ganz anderen Blick auf die Welt gehabt, als wir heute mit unseren wissenschaftlichen Methoden. Aber nicht wissenschaftlich bedeutet nicht, dass es nicht so passiert ist. Also lasst euch auch das nicht einreden, weil man sagt, ja, das ist ja kein wissenschaftlicher Text, das beschreibt ja nicht, wie die Welt wissenschaftlich entstanden ist, also kann das so nicht passiert sein. Das ist ein falscher Schluss. Nur weil etwas nicht unseren Ansprüchen genügt, wie ein Text aufzubauen ist, heißt es nicht, dass das, was beschrieben wird, so nicht passiert ist. Sondern es ist passiert. Und das, was dort beschrieben wird, ist Wirklichkeit. Ist Geschichte. Geschichte darüber, wie Gott diese Welt ins Leben gerufen hat. Aber als diese Texte von Mose zusammengestellt worden sind, aus Überlieferungen, die er mitbekommen hat, viele mündliche Überlieferungen auch, aber auch unter der Leitung Gottes, da hat er ein bewusstes Ziel verfolgt. Mit diesen Texten hat er die biblische Geschichte, die Geschichte von dem einen Gott und wie er diese Welt erschaffen hat, ganz bewusst abgegrenzt von den Schöpfungsberichten anderer Völker, die es damals auch gab. In Ägypten gab es 3 verschiedene Schöpfungsvorstellungen, die auch nebeneinander stehen und die noch mehr Widersprüche in sich enthalten, als man das bei der Bibel wahrnehmen könnte, wenn man das möchte. Und es gab auch im Mesopotamien, also das, wo heute Irak und Iran sind, gab es auch schon Schöpfungsberichte, die ganz anderer Natur sind als das, was wir in der Bibel finden, aber wo Sprachähnlichkeiten zu finden sind. Das heißt, als diese Texte geschrieben wurden, da hat der Verfasser Mose, da hat er das aufgegriffen, was vorhanden ist, aber er hat es bewusst benutzt, um die Leute auf eine Wahrheit zu führen, die sie vorher nicht gesehen haben. Und um die Wahrheit von dem einen Gott bekannt zu machen, sodass die Leser dieser Texte in der damaligen Zeit gesehen haben, das kommt mir bekannt vor. Und dann merken, oh nee, das ist doch anders. Gerade diese Ähnlichkeit kann die Änderungen im Gegensatz zu den anderen Schöpfungsberichten stärker hervorkommen lassen. Also er greift Sprache und Inhalt auf, aber er füllt sie mit neuen Inhalten. Und das Ziel ist es eben darzustellen, wie der eine, wie der lebendige, der ewig bestehende Gott die Welt durch sein Wort erschaffen hat. Wie er gesprochen hat und wo vorher nichts gewesen ist, ist etwas entstanden. Und dieser Gott selbst musste nicht entstehen. Er musste nicht irgendwie aus Urgewalten geboren werden, wie in vielen anderen Berichten, sondern er hat diese Welt erschaffen. Und er hat diese Welt bevölkert mit zum Beispiel Naturphänomenen wie Sonne und Mond, wie Tag und Nacht, wie Wasser und Erde. Und vielen anderen dieser Berichte sind diese Naturphänomene, die so gewaltig für uns Menschen sind, denen wir ausgeliefert sind, in vielen anderen dieser Berichte sind das Götter, die von einem Urgott erschaffen werden oder neben diesem Urgott entstehen und die Welt bevölkern und sie beherrschen. Aber die biblischen Schöpfungsberichte haben einen ganz anderen Zugang zu diesen Naturphänomenen und sind ganz bewusst auch teilweise polemisch, abgrenzend von diesen anderen Berichten verfasst. Wo zum Beispiel auffällt, dass im, im ersten Bericht Sonne und Mond gar nicht erwähnt werden, sondern da wird das große Licht und das kleine Licht erwähnt. Weil Sonne und Mond bedeutende Gottheiten gerade in Ägypten gewesen sind. Sonne, der Gott Ra. Das heißt, die werden gar nicht mit Namen genannt, sondern nur in ihrer Funktion beschrieben als Licht. Großes Licht und kleines Licht. Und werden damit eingeordnet in die ganze Schöpfung Gottes. Als Werkzeuge in dieser Welt, die Gott erschaffen hat. Ein ganz anderer Zugang zu diesen Phänomenen, die eine Funktion einnehmen in dieser Welt. Ich möchte ein bisschen auf den ersten Bericht zu sprechen kommen. Und wenn wir uns den ersten Bericht mal anschauen, dann stellen wir fest, der ist sich wiederholend aufgebaut. Wenn wir uns mal angucken, ich lese mal als Beispiel, können wir uns mal den ersten Tag anschauen und vielleicht die ersten zwei Tage, dass wir uns das mal so vor Augen führen, wie das aufgebaut ist. Ab Vers 3. Gott sprach, das ist der erste Tag, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen, zweiter Tag. Und so geht es weiter. Dann trennte Wasser und Erde voneinander und dann bevölkert er diesen Lebensraum. Und wir sehen einen gewissen Ablauf. Dann sprach Gott, damit fängt jeder Tag an. Und dann geschieht das, was Gott ausspricht. Sein Wunsch wird Wirklichkeit. Das wird umgesetzt, sein Schöpfungswort. Dann schaut Gott sich an, was er gemacht hat, und er findet eine Qualifikation dafür, eine Bewertung. Und Gott sah, dass es gut war. Bis auf den sechsten Tag. Da war es sehr gut. Und dann Abend und Morgen, also der Tag beginnt mit dem Abend, deshalb bei den Juden beginnt der neue Tag am Abend und der Morgen. Und dann ist die Tageszählung. Der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte Tag, fünfte Tag. Ausnahme ist der siebte Tag. Am siebten Tag, das ist dann in Kapitel 2 der Anfang, so wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Wenn wir uns mal so diese sieben Tage zusammen anschauen, ich habe da auch eine gute Grafik gefunden, dann sehen wir, dass die Tage einander entsprechend aufgebaut sind. Wir haben Tag 1 bis 3, da wird Wohnraum geschaffen. Wir haben Licht und Finsternis, wir haben Wasser und Himmel, wir haben Festland und Pflanzenbewuchs. Und dann haben wir auf der anderen Seite, dass dieser Lebensraum mit Leben gefüllt wird. Im Himmel, der geschaffen worden ist, wo das Licht schon da war, nämlich Gottes Licht, das strahlt, wird dieses Licht mit dem, was dieses Licht bewirkt, auch gefüllt. Sonne und Mond und die Sterne. Und wir haben dann die Wassertiere und die Vögel und wir haben die Landtiere und dann den Menschen. Und eben diese sechs Tage so einander entsprechend und über alledem thront tatsächlich dann der siebte Tag. Und wenn man das so liest, hat man manchmal so den Eindruck, Gott ruhte am siebten Tag. Das bedeutet, es war alles anstrengend. Wir arbeiten sechs Tage, vielleicht arbeiten wir nur fünf Tage. Und das ist alles mühevoll. Und dann müssen wir uns ausruhen. Dann gehen wir picknicken irgendwo auf die grüne Wiese. Und Gott hat auch seinen Picknickkorb genommen, hat sich irgendwo hingesetzt und hat sich dann mal ein bisschen ausgeruht von der Mühsal der Arbeit. Aber das ist gar nicht gemeint hier. Das steht gar nicht hinter Tag sieben. Das Ruhte ist irreführend, weil es war ja keine Anstrengung für Gott vorhanden. Erstens, er hat nur gesprochen und es war da. Und zweitens ist Gott Gott, das ist keine Anstrengung für ihn. Ein ganzes Universum, das ist für ihn ein Klacks. Was bedeutet dann dieses Ruhen? Dieses ganze Bild aus dem ersten Bericht malt das Bild davon, dass Gott sich ein Heiligtum erschaffen hat, ein Tempel. Das war auch in anderen Schöpfungsmythen damals etwas, was so gezeichnet worden ist, dass die Welt ein Tempel ist. Und das wird hier auch ganz bewusst gesehen. Die Welt ist der Tempel, das Heiligtum Gottes. Und das Bild des Ruhens, dieses Wort, meint, dass eine Gottheit in den Tempel einzieht. Und das benutzt Mose hier ganz bewusst, um zu zeigen, am siebten Tag bezieht Gott dieses Heiligtum. Er setzt sich hinein in seinen Tempel, den er für sich erschaffen hat. Die ganze Welt ist das Heiligtum Gottes. Sein Tempel, auf dem er Platz nimmt, in dem er Platz nimmt, den er bezieht. Und wenn wir uns jetzt von daher Tag 7 anschauen, als Ruhetag auch für uns, was das bedeutet, dann fand ich das einen interessanten Gedanken dazu, wie wir über den Ruhetag nachdenken. Das bedeutet eben nicht nur ein Tag, bei dem man von der Arbeit ausruht, sondern es ist mehr. Es soll ein Tag sein, wo wir, so wie Gott, ganz bewusst im Heiligtum Gottes Platz nehmen. An seiner Seite, mit ihm zusammen, in diesem Heiligtum Gemeinschaft haben mit Gott, der dieses Heiligtum erschaffen hat. Und mit den Bewohnern dieses Heiligtums, mit den anderen Menschen. Also den Sonntag zum Beispiel, der für uns unser Ruhetag ist, eben nicht nur als ein Tag ohne Arbeit verstehen, sondern als ein bewusst gestalteter Tag im Heiligtum Gottes. Und das meint auch nicht unser Gemeindezentrum, sondern das meint die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen und mit der ganzen Schöpfung. Und erst mit dem Tempeleinzug ist die Schöpfung vollendet. Das ist nicht so ein Anhängsel, sondern das ist die Krone auf der ganzen Schöpfung. Manchmal sagt er einmal, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, aber das stimmt nicht. Nicht der Mensch ist die Krone der Schöpfung, sondern zur Ehre Gottes ist die ganze Welt gemacht. Das habe ich schon mal ausgeführt. Und in dieser ganzen Schöpfung nimmt der Mensch eine Schlüsselrolle ein, eine besondere Funktion. Aber die Welt ist nicht für den Menschen gemacht, sondern die ganze Welt inklusive Mensch ist für Gott gemacht. Und damit ist ein Auftrag an den Menschen verbunden. Sorge gut für das, was ich erschaffen habe, sagt Gott. Bewahre und pflege es in meine Sinne. Und was bedeutet Ehre geben in diesem Zusammenhang? Was bedeutet überhaupt, Gott die Ehre zu geben? Es bedeutet anzuerkennen und auszusprechen, wer Gott ist und was er geleistet hat. So geben wir Gott die Ehre, indem wir anerkennen, was Gott getan hat. Und dann sehen wir den zweiten Bericht. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen. Und dann fängt das in dem Sinne scheinbar wieder von vorne an. Aber hier sehen wir, wie der Garten Eden erschaffen wird, in dem der Mensch wohnt. Also es ist nicht nochmal die komplette Neuschöpfung, die hier beschrieben wird, sondern es ist das, was aus dieser Schöpfung geworden ist. In 1. Mose 2, Vers 4 haben wir den ersten sogenannten Toledot. Ich hatte das mal vorgestellt in dieser Tabelle. Diese Strukturierung des ganzen ersten Buches Mose. Das ist, was aus Himmel und Erde wurde. Und das wird jetzt beschrieben in dem nächsten Bericht. Was ist aus dem geworden, was Gott da geschaffen hat? Und hier ist dann der Übergang zu diesem Detailblick darauf, wie der Verwalter dieser Erde in seinem Arbeitsumfeld Platz nimmt und seine Aufgabe anfängt nachzukommen. Und weil dieser andere Blick da ist, sind auch andere zeitliche Abläufe da. Im ersten Bericht ist der Mensch derjenige, der zuletzt geschaffen wird. Und im zweiten Bericht sehen wir, dass der Mensch scheinbar vor Pflanzen und Tieren gemacht worden ist, weil der Mensch schon da ist. Und dann lesen wir, Gott der Herr formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen. Also das ist scheinbar eine andere Reihenfolge. Der Bericht aber springt in den Zeitlinien hin und zurück. Also er betrachtet das nicht so 1, 2, 3, 4 wie der erste Bericht, sondern er hat einen anderen Blick vom Menschen in seinem Lebensumfeld her. Und die hebräische Sprache bietet da viele Möglichkeiten, diese Zeitläufe anders zu übersetzen. Man könnte zum Beispiel auch sehen, nicht Gott der Herr formte aus dem Ackerboden alle Tiere, sondern er hat geformt. Er hat das alles erschaffen gehabt. Und jetzt bringt er das zu dem Menschen. Das ist genauso gut möglich in diesem Text. Das heißt, da war schon was und es wird dem Menschen nur vorgeführt und mit dem Menschen in Berührung gebracht, damit der Mensch seiner Aufgabe nachkommen kann. Und was wir hier vor allem sehen im zweiten Bericht ist, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also das ist ein wichtiger Blick auch dieses zweiten Berichtes. Der Mensch als ein soziales, als ein Gemeinschaftswesen. Er ist nicht fürs Alleinsein geschaffen. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Und so sind einige zentrale Themen aus diesem zweiten Bericht, dass der Mensch lebendig wird, von Gott geschaffen, eingehauchtes Leben. Wir finden hier den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis, wenn man sich den Text anschaut. Darauf werde ich bei der nächsten Predigt mehr zu sprechen kommen. Deshalb lasse ich das hier ein bisschen außen vor. Wir sehen hier die Aufgabe des Menschen als Verwalter in diesem Garten, der eine ganz bestimmte Aufgabe hat, nämlich den Tieren zum Beispiel Namen zu geben. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und dem Menschen wird ein Begleiter als Helfer auf Augenhöhe geschenkt. Und daraus ergeben sich vier Grundgedanken. Erstens, die Welt ist Gottes Heiligtum. Als ich das in dieser Vorbereitung verstanden habe, ist mir ein neuer Blick auf die Welt eröffnet worden. Gott hat die Welt mit Blick auf sich selbst erschaffen. Im ersten Moment könnte man denken, wie arrogant, was fällt dem ein? Nur um sich selbst drehend. Aber wenn wir uns einen Künstler anschauen, der ein Gemälde malt, um es sich dann ins Wohnzimmer zu hängen, um sich daran zu erfreuen, würden wir auch sagen, das ist arrogant? Nein, er hat es erschaffen mit einem ganz konkreten Ziel, um sich daran zu erfreuen. Und so hat Gott die Welt erschaffen, mit einem ganz konkreten Ziel. Von ihm her hat die Welt eine Aufgabe, einen Sinn und ein Ziel. Und ich denke manchmal, dieser Widerstand gegen diese Gedanken, dass die Welt sich nicht um uns dreht, sondern um Gott. Das Problem damit liegt in uns, dass wir uns nicht wohl dabei fühlen, dass es nicht um mich geht. Dass ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin. Und das wird ein Problem sein, was wir bei der nächsten Predigt anschauen, wo das tatsächlich zu Problemen führen wird. Dieser Konflikt darum, wer im Mittelpunkt steht. Gott, die Welt als Gottes Heiligtum hat mir auch geholfen zu sehen, die Welt ist nicht unser Spielplatz, auf dem wir experimentieren können, koste es, was es wolle. Das ist nicht der Steinbruch, aus dem wir uns bedienen können, wie wir möchten, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern die Welt zu verstehen, alles, was wir sehen, alles, was draußen ist, alles, was uns umgibt, als ein Tempel Gottes zu seiner Ehre. Wenn wir anfangen, die Welt so zu sehen, denke ich, lässt uns das auch die Welt mit anderen Augen sehen. Die Welt ist kein Ressourcenbuffet, wo wir zugreifen, wie wir möchten, sondern die Welt ist etwas unendlich Kostbares und Wertvolles, für das wir sorgen sollen. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht. Die Autohändler unter uns werden das vielleicht auch ein bisschen einsortieren können oder die sich damit auch beschäftigen mit Autos gerne. Das ist ein Bentley. Bentley Continental. So ein Auto kostet Pi mal Daumen im Anfangswert 200.000 Euro. Das geht auch gerne weit nach oben. Jetzt kommt jemand zu euch, gibt euch den Schlüssel für das Auto in die Hand und sagt, pass mal darauf auf, bis ich zurückkomme. Würdet ihr damit dann anfangen, irgendwo durch die Pampa zu fahren, im Matsch und allem? Ich glaube nicht. Ich glaube, ihr würdet euch, ich hätte Angst, so ein Auto überhaupt aufzumachen. Weil es wertvoll ist, weil es kostbar ist und weil ich weiß, dem anderen, der hat viel dafür bezahlt. Wenn etwas kostbar ist und es wird uns anvertraut, sind wir in der Regel vorsichtig. Die Welt ist kostbar und die Welt ist uns anvertraut. Und deshalb Und Gott hat uns auch den Schlüssel für diese Welt in die Hand gedrückt und hat gesagt, passt mal darauf auf, bis ich wiederkomme. Genau im gleichen Sinne. Und daraus ergibt sich für uns unser Auftrag. Der Mensch soll Gottes Heiligtum verwalten. Ich hatte das auch schon mal erwähnt, wo es um Gottes Ehre ging in der Predigt. In Kapitel 1, Vers 28, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Und aus dem zweiten Kapitel hatte ich schon aufgeführt, wo Gott dem Menschen die Verantwortung gibt, auch über die Tiere. Er setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und behüte, und er gibt ihm die Tiere, damit er sie benenne. Der Mensch ist Verwalter dieses Heiligtums, Hausmeister im Tempel Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Gott hat uns mit einem ganz bestimmten Auftrag in diese Welt hinein erschaffen. Wir sollen die Welt mit Leben füllen. Das ist unser Auftrag. Wir sollen das Leben pflegen, das da ist, was Gott geschaffen hat. Und wir sollen es im Sinne Gottes gestalten. Anders als bei dem Auto soll uns das nicht in Angststarre versetzen, dass wir nichts anfassen. Wir dürfen kreativ in dieser Welt sein. Wir dürfen das, was Gott uns an Gedankenkraft geschenkt hat, nutzen. Gott möchte nicht, dass wir Däumchen drehen. Er möchte, dass wir kreativ sind, dass wir diese Welt gestalten. Er gibt uns auch Freiheit. Er gibt uns nicht vor, wie wir die Tiere zu nennen haben, sondern er gibt Adam die Freiheit, das zu tun. Und er ist gespannt, was daraus entsteht, sehen wir dort. Gott möchte, dass wir kreativ mit dieser Welt umgehen. Und das können wir, das dürfen wir. Aber es ist auch ein ganz klarer Handlungshorizont. Wir sollen die Welt so gestalten, dass sie von der Größe, Genialität und von der Kreativität Gottes erzählt und dass Gott dadurch die Ehre gegeben wird. Das ist unser Auftrag für diese Welt. So sind wir Verwalter des Heiligtums Gottes. Der dritte Gedanke ist, jeder Mensch hat als Ebenbild Gottes eine besondere Würde. Das wird auch deutlich aus diesem Text. Unser Grundgesetz fängt mit welchen Worten an? Artikel 1, Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wurde in das Grundgesetz hineingeschrieben, ganz bewusst vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, vor den Schrecken, die dort gewesen sind, dass Menschen unterschiedlich gestuft wurden in höhere und niedere Wesen, dass man nach Rassen unterschieden hat, dass man Menschen als Objekte zur Ausnutzung wahrgenommen hat, dass man ausgelöscht hat, dass man zwischen lebenswerten und lebensunwerten Leben unterschieden hat. Aber die Grundlage dafür, dass in Artikel 1.1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, war für die Gründungsväter unserer Republik ein christlich-jüdisches Menschenbild. Auf Grundlage eben aus dem, was wir im Schöpfungsbericht auch lesen können. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Das ist die Grundlage hinter der Menschenwürde. Ein revolutionärer Gedanke, schon damals in der Vergangenheit, als dieser Text geschrieben worden ist. Du als Mensch hast eine dir innewohnende Würde. Du hast eine Würde, die dir nicht genommen werden kann. Du hast eine Würde, die du dir nicht verdienen musst. Und du hast eine Würde, die du nicht verlieren kannst. Und deine Würde, dein Wert als Mensch, hängt nicht damit zusammen, was du leistest, hängt nicht damit zusammen, ob du gut aussiehst oder schlecht, hängt nicht damit zusammen, in welchem Umfeld du groß geworden bist. Sie hängt nicht an deinem Nachnamen, sie hängt nicht an deiner Geschichte. Sondern jeder Mensch hat einen innewohnenden Wert, der nicht genommen und nicht kleiner gemacht werden darf, weil jeder Mensch gleich Ebenbild Gottes ist. Das ist der Grundgedanke hinter der Menschenwürde, jedem Menschen gleich. Das ist ein genialer Gedanke. Und das gibt uns die Gelegenheit, als Menschen miteinander in Respekt und Achtung umzugehen. Und das ist dann auch die Aufgabe, die für uns daraus erwächst. Dass wir die Würde des Gegenübers achten. seinen Wert achten und durch unser Handeln nicht einschmälern, ihm nicht absprechen, ihm nicht geringer achten als einen anderen Menschen, sondern jeden Menschen mit der gleichen Würde, mit dem gleichen Respekt, unabhängig von Meinung, von Aussehen, von Intelligenz zu behandeln. Und das bedeutet auch, dass jedes Leben lebenswert ist. Und wir haben über das Erntedankopfer gesprochen. Und wir haben ja einen Teil des Erntedankopfers an die Organisation 1000 Plus gegeben, die nach diesem Grundsatz handelt. Jedes Leben ist lebenswert. Auch das Leben, das im Mutterleib anfängt zu wachsen. Schon ein Baby, ein Embryo im Mutterleib ist ein Ebenbild Gottes und hat ein Recht zu leben. Genauso auch behinderte Menschen, die scheinbar nicht produktiv in die Gesellschaft hineinwirken, die wirtschaftlich ein Problemfall sind für unsere Kassen, das spielt keine Rolle. Genauso auch die alten Menschen, wenn wir über Sterbehilfe nachdenken, wie es in anderen Ländern schon üblich ist, dass man sich als Senior rechtfertigen muss, was man überhaupt noch lebt, dass man allen anderen auf die Taschen fällt. Und unter diesem Punkt eben auch für uns als Republik, als Land festzuhalten, jedes Leben ist lebenswert. Und wir machen da keine Abstriche. Wir hängen das nicht an irgendwelchen äußeren Merkmalen. Das sind ganz wichtige Gedanken, die aus diesen Texten herauskommen. Wir sollen einen Menschen nicht anders behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. So wie Jesus das gesagt hat. Was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihnen auch. Das ist aufgebaut auf dem Ebenbild sein Gottes, weil wir alle gleich Ebenbild Gottes sind. Das heißt nicht, dass ich mit jedem anderen einer Meinung sein muss. Bedeutet überhaupt nicht. Ich kann ganz streitbar mit dem anderen ins Gespräch gehen, wenn ich seine Meinung nicht teile. Das dürfen wir und das sollen wir auch, wo es nötig ist. Aber das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir als Gesellschaft nicht gleichgeschaltet und gleichgebügelt sein müssen. Auch das nimmt die Würde des Menschen nicht ernst, die darin besteht, dass wir Individuen sind mit eigenen Meinungen und Überzeugungen, die auch hervorbrechen dürfen, die auch in Widerstreit miteinander treten dürfen. Das gehört mit dazu, sich in Würde zu begegnen, nicht alles zu leugnen und zu ignorieren, was an Widerspruch da ist, sondern es zu benennen, aber in Respekt, in Würde miteinander umzugehen. Und den anderen eben auf gleicher Stufe als Ebenbild Gottes anzunehmen. Und als letzter Gedanke, Mann und Frau sind sich ergänzende Partner am gemeinsamen Projekt. Wir leben in einer Zeit, in der Rollengewissheiten von Mann und Frau aus den Fugen geraten sind. Was heißt es, Mann zu sein? Was heißt es, Frau zu sein? Gibt es das überhaupt, Mann sein, Frau sein? Oder ist das alles eine Erfindung, die wir hinter uns lassen müssen? Alles das wird heute in Frage gestellt. Das ist ein Riesenfass, das ich hier in diesem letzten Teil der Predigt nicht alles aufrollen kann. Aber ich möchte von den Schöpfungsberichten her ein paar Schlaglichter werfen auf das, was das bedeutet, von diesen Texten her. In Kapitel 1 sehen wir, in Vers 27, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Wieder so ein revolutionärer Gedanke in der damaligen Zeit. Stellt euch das mal vor. Das ist mindestens 1500 Jahre vor Christus geschrieben. In einer Zeit, wo Frauen nicht den gleichen Wert hatten wie Männer. Sondern bis heute in vielen Kulturen sind Frauen vielleicht halb so viel wert wie ein Mann, wenn überhaupt. Und damals wurde schon aufgeschrieben, Mann und Frau sind auf gleicher Stufe, auf gleicher Ebene Abbilder Gottes, teilen die gleiche Würde, teilen den gleichen Wert. Das ist bis heute ein revolutionärer Gedanke. Es gibt hier keine Abstufung zwischen Mann und Frau, keine Abwertung. Und dann sehen wir in Kapitel 2 etwas, was uns Männern vielleicht ein bisschen am Ego kratzt. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch, also Adam, alleine bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Der Mann sitzt allein in seinem Garten und kommt nicht zurecht. Kommt euch Männern das bekannt vor? allein in der Hütte zu hocken und nicht zurechtzukommen. Das war schon im Garten Eden der Fall. Gott sieht, der kommt alleine nicht zurecht. Er hatte alle Tiere paarweise erschaffen. Nur den Mann hat er alleine gelassen. Und ich denke, er hat das bewusst gemacht, weil er uns Männer kennt. Er hat ihn alleine im Garten sitzen lassen, damit er erstmal an seine Grenzen kommt. Und merkt, oh nee, ich brauche hier Hilfe. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist, aber irgendwas stimmt hier nicht. Und das hindert Adam daran, seinem Auftrag nachzukommen. Und Gott sieht diese Situation und sagt, ich möchte ihm einen Helfer geben, der ihm entspricht. Das meint nicht einen, der identisch mit ihm ist, sondern einen, der gleich ist und doch anders, ergänzend. So wie wenn man ein Puzzlestück hat, dann ist das entsprechende Puzzlestück nicht das identische, sondern das, das zusammengefügt passt. Das ist diese Entsprechung. Gleichheit und doch Unterschiedlichkeit. Denn der Helfer ergänzt das, was dem Geholfenen fehlt. Und dann sehen wir, Gott nimmt den Mann, lässt ihn schlafen und da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Macht deutlich, gleiche Qualität wieder. Da ist kein Unterschied. Bedeutet auch nicht, dass die Frau unwichtiger ist, weil sie aus der Rippe genommen ist. Adam wurde aus dem Staub gemacht und die Frau nur aus der Rippe des Mannes. Sondern es meint, es ist gleiche Substanz da, gleicher Wert, gleiche Wichtigkeit. Und auch ein schönes Bild, dem Mann fehlt eine Rippe. Und diesen Mangel füllt die Frau aus. Also auch da wieder so eine Andeutung in dieser Hinsicht. Die Frau ist das, was dem Mann fehlt. Gleicher Wert, aber trotzdem auch Verschiedenheit, Entsprechung. Und wir sehen dann hier echte Freude. Und der Mensch sprach, das ist endlich Bein, also Knochen von meinem Bein. Also nicht das Bein, sondern Knochen von meinem Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Im Hebräischen ist das noch viel schöner. Luther übersetzt, Männin soll sie heißen, weil sie vom Manne genommen ist. Isha, Frau soll sie heißen, weil sie vom Ish-Mann genommen worden ist. Wieder das gleiche Wort sogar zwischen für Mann und Frau, nur mit einer anderen Endung. Und da ist eine echte Freude darüber, dass da jemand ist, der ihm entspricht, dem er in die Augen schauen kann und in dem er das wiederfindet, was ihm einerseits fehlt, aber wo er selbst auch sich wiederfinden kann. Ein Partner, der ihm entspricht. Und dann, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Das, was auseinandergenommen wurde, ist wieder zusammengefügt. Beide, Adam und Eva, sind seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Mit der Ehe beginnt für Mann und Frau etwas Neues. Loyalität, die dem Partner gilt, man bindet sich aneinander. Kleiner Ehetipp. Quelle für viele Eheprobleme ist, weil Mann oder Frau sich nicht von ihrem Elternhaus ablösen können und ihre erste Loyalität immer noch ihren Eltern gilt und nicht dem Partner. Großer Fehler. Wenn du heiratest, dann gilt deine allererste Loyalität deinem Partner, nicht deinen Eltern. Und manchmal sagt man so, es ist gut, wenn die Kinder dann über den Berg ziehen, aus dem Sichtfeld der Eltern. Und es ist sehr schwierig, wenn man nach der Hochzeit direkt gleich noch bei den Eltern wohnt, irgendwo im Haus oder so. Haut erstmal ab und baut eure eigene Ehe auf und dann könnt ihr euch wieder euren Eltern aussetzen, wenn es soweit ist. Und wir sehen hier, nichts steht zwischen Mann und Frau, es ist eine perfekte Beziehung. Sie schämten sich nicht voreinander. Und im nächsten Kapitel sehen wir, wie das zerbricht. Aber hier ist dieser Zustand noch da. Und wir sehen hier die Ehe auch als ein gemeinsames Projekt zwischen Mann und Frau, was hier deutlich wird aus diesem Text. Als ein Miteinander, ergänzend, nicht identisch, sondern sie entsprechen sich. Sie arbeiten zusammen daran. Im Kleinen wird dieser Auftrag Gottes, Ebenbild zu sein und Verwalter dieser Welt, auch erfüllt, indem wir um unsere Familien uns kümmern, indem wir gut für sie sorgen. Mann und Frau zusammen. nicht gegeneinander, nicht im Wettstreit, sondern gemeinsam, sich absprechend, sich aufteilend diese Entscheidungen auch treffen. Das ist unser gemeinsames Projekt. Dann entsteht häufig die Frage, was ist denn mit Singles? Sind die denn nur halbe Menschen, weil uns was fehlt? Natürlich hat dieser Text erst einmal die intimste aller menschlichen Beziehungen im Blick, der harte Kern der Gesellschaft, nämlich die Ehe zwischen Mann und Frau. Aber wir können auch weiter gucken, vom Text her dann die Linien weiterziehen. Der Mensch braucht Gemeinschaft, nicht nur in der Ehe. Auch das ist nicht gesund, wenn es nur in der Ehe Gemeinschaft gibt. Sondern wir brauchen die Gemeinschaft im größeren Umfeld. Und auch wir brauchen für das Gesamtprojekt Verwaltung dieser Welt Ergänzung, wo wir selbst Mangel haben. Kein Mensch allein ist vollkommen, sondern er braucht immer Ergänzung im anderen, im Arbeitspartner, in anderen Bereichen, in vielen verschiedenen Stellen. Das betrifft eben nicht nur die sexuelle Ebene der Ehe, sondern das gemeinsame Projekt der Menschheit, das Gott ihm aufgegeben hat, braucht die Beiträge von Mann und Frau, gemeinsam, zusammen. Und ich bin dankbar für die Fortschritte, die wir in den Rollenverständnissen gemacht haben im letzten Jahrhundert. Das bin ich wirklich. Wenn man noch vor 100 Jahren gelesen hat, dass Frauen ja nicht vom Kopf her einfach nicht intelligent genug sind, um zu studieren. Das ist Unsinn. Und ich bin froh, dass wir das hinter uns gelassen haben. Dass da Vorstellungen waren, die nur davon geprägt waren, dass Männer im Grunde unter sich bleiben wollten. Und wir profitieren davon, dass Frauen auch in diese Bereiche reinstürzen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht wieder auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Heute kommen eben diese Gedanken auf in der ganzen Gender-Theorie. Es gibt kein Mannsein und kein Frausein. Das alles ist nur, das kann sich jeder selbst festlegen. Es gibt gar kein, also das Biologische spielt keine Rolle. Und da schießen wir wieder auf der anderen Seite vom Pferd. Und müssen aufpassen, dass wir da nicht übertreiben. Sondern Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Es gibt eine gesunde, positive Verschiedenheit zwischen Mann und Frau. Und wenn wir es lernen, sie zu entdecken, ganz offen, und davon zu profitieren, dann können wir Gottes Auftrag in dieser Welt erfüllen. Und nicht indem wir einen abwerten, und den anderen höher stellen. Und nicht, indem wir so tun, als gäbe es diese Unterschiede nicht. Sondern sie positiv aufnehmen. Nicht im Gegeneinander, sondern im Miteinander. Sonst versperren wir uns etwas. Also, die Welt ist Gottes Heiligtum. Der Mensch soll Gottes Heiligtum verwalten. Und jeder Mensch hat als Ebenbild Gottes eine besondere Würde. Und Mann und Frau sind sich ergänzende Partner am gemeinsamen Projekt. Amen.